wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Make Podcast great again. MeinSportRadio.de spendet im November für jeden Podcast-Download einen Cent an die Movember Foundation. Alle Infos dazu findest du auf meinsportradio.de/Movember. Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
Das Grand Slam Tennis, wie wir es bisher kennen, ist ab der neuen Saison Geschichte, denn das Grand Slam Board der ITF hat einige Regeländerungen bekannt gegeben, die zum Teil bereits mit den Australian Open in Kraft treten. Das Ziel ganz klar, Tennis soll attraktiver und spannender werden. Welche Regeländerungen das im Einzelnen sind und ob sie taugen, Tennis nach vorne zu bringen, besprechen wir jetzt mit unserem Tennisexperten von Chip and Charge, mit Andreas Thies. Hallo Andreas.
Hallo Malte.
Tennis soll attraktiver werden, dazu gibt's eben einige Regeländerungen. Bevor wir auf die einzelnen Regeln eintreten, gute Sache aus deiner Sicht?
Es sind durchaus sinnvolle Änderungen in meinen Augen. Es soll nicht nur attraktiver werden, es soll auch schneller werden, beziehungsweise es soll mehr Action reinkommen und weniger leere Zeiten auf dem Court geben. Leere Zeiten, behaupte ich jetzt mal, das sind die Zeiten, wo einfach nicht gespielt wird, wo sich die Spieler vorbereiten, wo die Spieler zum Handtuch gehen etc. Das möchte das Grand Slam Board verringern, beziehungsweise da möchte das Grand Slam Board in der neuen Saison dafür sorgen, dass da die Spieler so ein bisschen mehr Action dann auf dem Court haben und sich nicht die ganze Zeit nur zum Handtuch begeben.
Und deswegen wird mit den Australian Open auch die Shot Clock eingeführt, eine Uhr, die mitläuft und die vor allen Dingen auch sichtbar ist für alle Zuschauer.
Genau, wir haben bislang ja auch schon eine Regelung. Also die Regelung besagt, 20 Sekunden soll zwischen Ballwechseln nur bestehen. Allerdings ist das eine Regel, die komplett auf der Subjektivität des Schiedsrichters beruht. Der Schiedsrichter hat dafür zu sorgen, dass die Spieler sich schnell zu ihren Plätzen begeben beziehungsweise schnell wieder die Ballwechsel aufnehmen. Rafael Nadal hatte durchaus Probleme dieses Jahr, ist häufiger verwarnt worden. Vor dieser Saison hatte man gesagt, ja, wir werden das strikter ahnden, aber es wurde nie für den Zuschauer angezeigt. Jetzt hat man bei den Next-Gen-Finals vor ein paar Wochen in Mailand ja diverse neue Regeln ausprobiert. Und da gehörte auch diese Shotclock zu. Und die ist auf sehr viel Gegenliebe gestoßen. Das ist eine Uhr, die da ist, wo auch die Uhr ist, die anzeigt, wie lange das Spiel im Moment schon dauert. Und da wird dann jetzt die Shotclock angemacht. Und die wird so im Moment der Plan, ich weiß noch nicht, wie es zu 100% umgesetzt wird, dann vom Schiedsrichter aktiviert. Das heißt, der Ballwechsel wird beendet, der Applaus ebbt ab und dann drückt der Schiedsrichter wieder auf die Uhr und sie startet von 25 Sekunden runter. 25 Sekunden, also 5 Sekunden, wird als Puffer eingebaut und in diesen 25 Sekunden muss der neue Aufschlag durchgeführt werden. Sollte es das nicht gegeben, wird es eine Verwarnung geben für den Spieler. Es ist halt für den Zuschauer sichtbar und der Spieler kann sich jetzt nicht mehr darauf berufen, ja, ich glaube nicht, dass du mich hier auffordern kannst, schneller zu machen. Er muss es einfach schneller machen, weil die Uhr dann mitläuft. Bei den Next-Gen-Finals war es kein Problem. Bei Spielern wie Rafael Nadal oder Novak Djokovic könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das in der neuen Saison erstmal für Umstellungen sorgen wird. Aber wir müssen immer dazu sagen, es ist nur für die Grand Slams. Es ist nicht für die ATP oder WTA Turniere geplant, sondern nur erstmal für die Grand Slams. Alles, was wir hier besprechen.
Und damit besprechen wir auch eine weitere Regelung, die dafür sorgt, dass vor allen Dingen auch schneller angefangen wird. Bisher ist es ja so, Spieler kommen auf den Platz, dauert erstmal ewig, bis sie sich fertig machen, dann einspielen, dann fängt vielleicht 15, 20 Minuten, nachdem sie den Court betreten haben, das Spiel irgendwann mal an. Auch das wird jetzt ein bisschen gestraft.
Auch das wird jetzt ein bisschen gestraft. Wenn die Spieler auf den Platz kommen, wird dann auch eine Uhr starten. Das heißt, innerhalb der nächsten Minute muss das Einspielen beginnen der beiden Spieler. Das heißt, es kann nicht sein, dass die Spieler erst noch 2-3 Minuten auf ihrem Platz verharren, bevor sie überhaupt zur Seitenwahl gehen mit dem Schiedsrichter, sondern da muss wirklich dann ein bisschen Zunder rein. Jemand wie Alexander Zverev zum Beispiel, er ist auch relativ langsam, wenn es heißt, auf den Platz zu gehen. Der hat sonst keine Probleme mit der Shotclock oder so, aber wenn es auf den Platz geht, dann ist er schon einer von den langsameren. Nach dieser einen Minute, wenn das Einspielen losgeht, werden wir ganz normal diese 5 Minuten Einspielzeit haben. Wenn diese 5 Minuten Einspielzeit vorbei sind, sagt der Schiedsrichter Time und dann muss innerhalb der nächsten Minute das Match losgehen mit dem ersten Ballwechsel. Auch da gab es dann immer noch Spieler und Spielerinnen, die dann erstmal zu ihrer Bank gegangen sind, sich nochmal das Handtuch genommen haben, die Getränke richtig hingestellt haben etc. Das muss halt innerhalb der einen Minute jetzt stattfinden. Und auch das könnte durchaus für Umstellungen bei den Spitzenspielern sorgen oder bei einigen Spielern sorgen. Und das soll das Ganze etwas verkürzen, sodass der Zuschauer, der um 14 Uhr zum Beispiel auf dem Platz ist, spätestens um 14.07 Uhr den ersten Ballwechsel erlebt.
Wird natürlich auch die Kollegen vom Fernsehen dann freuen, dass die Vorläufe deutlich kürzer werden. Andreas, und dann gibt es noch sowas wie Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Was ist da genau? Was steckt da genau hinter? Verletzte Spieler, wenn sie sich rechtzeitig abmelden, kriegen trotzdem Geld.
Ja, genau. Es ist so gewesen, dass dieses Jahr es sehr viel für Unruhe gesorgt hat. Die Preisgelder bei den Grand Slams sind unglaublich stark angestiegen. Es gibt für eine erste Runde Niederlage inzwischen fast 55.000, 60.000 Dollar für jemanden, der das verliert. Für Spieler, die in der Weltrangliste etwas weiter hinten sind, ist das schon fast ein Jahresgehalt. Mit dem kann man ein halbes Jahr auf jeden Fall planen, Turniere, Trainerstunden etc. Und das ist halt wichtig für die Spieler, die qualifiziert sind. Wenn sie aber verletzt sind, kriegen sie kein Geld. Das führte dazu, dass es in diesem Jahr beziehungsweise in den letzten Jahren häufig in der ersten Runde Matches gab, wo die Spieler nur 2-3 Spieler auf dem Platz waren und dann aufgegeben haben. Sie haben ihr Preisgeld noch bekommen, aber sie haben einem qualifizierten Spieler oder einem Spieler, der in der Qualifikation vielleicht gescheitert ist, haben sie die Möglichkeit verwehrt, vielleicht als Lucky Loser mit reinzunehmen. Das ist jetzt aufgelockert worden. Der Spieler, der sich nach dem Donnerstag, also dem letzten Tag vom Qualifikationsende, bis zu seinem Match krank meldet beziehungsweise verletzt meldet, der bekommt noch 50% des Preisgelds für eine Erstrundenniederlage. Es wird ein Lucky Loser für ihn eingesetzt, einer, der in der Qualifikation gescheitert ist, und der bekommt die anderen 50% dieses Preisgeldes. Das heißt, dass dem Spieler, der sich verletzt meldet, die Chance gegeben wird, er hat sich sportlich qualifiziert, und er bekommt da auch noch einen Teil. Deswegen, er muss sich nicht mehr auf den Platz schleppen, 3-4 Spiele machen und dann am Ende dann absagen und einem anderen Spieler diese Möglichkeit verwehren, in der ersten Runde zu spielen. Und außerdem ist das dann auch gut für die Zuschauer, die dann sagen, okay, wir bekommen wenigstens Sport zu sehen. Es ist vielleicht nicht der Spieler, auf den ich mich gefreut habe, aber es ist ein Spieler, der auf jeden Fall 100% geben wird und der zu 100% fit ist, in dem Fall zu 100%.
Schleppt er sich aber trotzdem auf das Spielfeld und ja, hört dann vorzeitig auf, gibt es aber auch Strafen bei einem Erstrundenspiel.
Genau, es kann dann auch Strafen geben, wenn du wirklich dann sagst, nee, ich möchte die 100% Preisgeld haben und dich dann aber nicht entsprechend dem Einsatz verhältst, also da muss dann auch schon, da ist so ein bisschen Subjektivität dabei, entweder du gibst nach 3 Spielen auf oder du lässt das Spiel einfach so laufen, dann kann der Veranstalter dann auch noch, beziehungsweise die ITF, dir dann auch noch Strafen verpassen. Das heißt, dass dem Spieler die Möglichkeit so ein bisschen genommen wird, einfach zu spielen, weil er dann Strafen bekommt, und die Möglichkeit soll erhöht werden, dass der Spieler sagt zwischen Donnerstag und Montag, Leute, ich habe mir das Bein gebrochen, ich kann hier wirklich nicht auf den Platz. Ich krieg wenigstens 50%, weil ich sportlich qualifiziert war. Und das ist für mich eine sehr sinnvolle Regelung. Wir haben da auch bei Chip in Charge schon häufiger drüber gesprochen, Philipp Schubert und ich. Und auch er meinte, ja, eigentlich müsste man sowas etwas teilen, dann, dass der Spieler, der sich vorher noch abmeldet, wenigstens einen Teil von diesem Preisgeld bekommt. Weil dieses Preisgeld ist für Spieler zwischen, ich sage jetzt mal, Platz 60 und 100 wirklich sehr, sehr wichtig.
Aber diese Strafen, wenn jetzt einer nicht durchzieht, du hast schon gesagt, ein bisschen Subjektivität ist dabei. Gibt es denn trotzdem irgendwelche objektiven Kriterien, die dann zur Anwendung kommen, wenn sich jetzt beispielsweise einer ja im ersten Ballwechsel verletzt, ausrutscht oder sich den Knöchel verdreht oder irgendwas und dann eben trotzdem weiterspielt?
Dann ist es ja objektiv sichtbar. Wie gesagt, also wenn der Spieler vorher schon zum Beispiel verletzt war und es gibt Zweifel, dass er vielleicht spielen kann, er schleppt sich trotzdem auf den Platz, sagt nach 3 Spielen, es geht nicht, dann wird es sicherlich Diskussionen geben. Sollte ein Spieler zum Beispiel auf dem Platz umknicken und sich dann nach dem zweiten Spiel die Verletzungspause nehmen, dann wird sicherlich überhaupt keine Strafe dann ausgesprochen werden. Wie es genau abläuft, das werden wir erst bei den Australian Open nächstes Jahr zum ersten Mal sehen. Da muss sicherlich noch ein bisschen in der Feinarbeit Arbeit reingesteckt werden. Aber wie gesagt, es soll auf jeden Fall dafür gesorgt werden, dass mehr Sport zu sehen ist und nicht so viele Erstrundenaufgaben, wie wir es in diesem Jahr gesehen haben, beziehungsweise im letzten Jahr in Wimbledon gab es zum Beispiel bei den Herren dieses Jahr 7 Aufgaben allein in der ersten Runde. Und das sind 7 Spiele, die man hätte durchziehen können und die dem Zuschauer auch was gegeben hätten.
Das sind also die Änderungen für 2018, für das Grand Slam-Jahr 2018. Für das Jahr 2019 sind für die Grand Slams auch schon Regelungen bekannt geworden, beziehungsweise vor allen Dingen eine, denn man wird sich von den 32 Gesetzen verabschieden und auf eine Setzliste mit 16 zurückgehen. Das hat es zuletzt 2001 gegeben.
Genau, bei den US Open 2001 wurde das geändert von 16 auf 32 Gesetze. Die Älteren unter uns, die ganze Boris Becker-Zeit, auf den wir gleich noch zu sprechen kommen, miterlebt haben, die kennen halt nur 16 Gesetze. Seit 2001 gibt es 32 Gesetze und das ist wieder zurückgenommen worden. Man möchte den Sport ja so ein bisschen spannender machen, auch in der ersten Woche. Man hat vielleicht bei der ITF auch gesehen, ja, in der ersten Woche sind die Matches vielleicht nicht ganz so spannend, die Gesetzten cruisen durch. Und dann haben wir erst ab der zweiten Woche richtig Action. So haben wir jetzt schon in der ersten Woche kriegen wir Action. Wenn du zum Beispiel siehst oder auf die Weltrangliste dieses Jahr im Moment drauf guckst, da siehst du, dass zum Beispiel jemand wie Angelique Kerber im Moment nur auf Platz 21 der Weltrangliste im Einzel ist. Nach der neuen Regelung könnte sie dann bei den Australian Open 2019 zum Beispiel in der ersten Runde auf Garbiñe Muguruza treffen. Da würde sich Muguruza nicht drüber freuen, da würde sich Kerber nicht drüber freuen, da würden sich aber die Zuschauer drüber freuen, weil wir einen absoluten Knaller in der ersten Runde hätten. In diesem Jahr, wenn du auf die Herren guckst, der letzte Gesetzte wäre zum Beispiel bei den Australian Open Andy Murray. Wir könnten also zum Beispiel Spiele erleben wie Gregor Dimitrov gegen Thomas Berdig in der ersten Runde, Nick Kyrgios gegen Rafael Nadal in der ersten Runde, Kei Nishikori gegen Roger Federer. Das wären alles Knaller, absolute Knaller. Natürlich sind die Spieler darüber nicht unbedingt glücklich, weil bislang der 32. Platz dann dafür gesorgt hat, dass du bis zur dritten Runde keinen Gesetzten getroffen hast. Aber für die Zuschauer erhöht das Spannungsmoment natürlich total. Ich kann das verstehen für die Herren. Bei den Damen hatten wir in den letzten Jahren schon eine sehr hohe Volatilität, wo fast alle schlagen konnten. Und deswegen, ich hätte es für die Damen vielleicht nicht unbedingt umgesetzt, aber hier ist es dann die Gleichberechtigung, dass bei beiden Wettbewerben es umgesetzt wird und wir dann ab 2019 nur noch 16 Gesetzte erleben werden. Ich bin sehr gespannt auf das erste Jahr mit nur noch 16 gesetzten Spielern und was wir dann für Matches erleben werden.
Wir werden es auf jeden Fall berichten hier auf meinsportradio.de und natürlich auch bei Chip and Charge, unserem Tennismagazin hier mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Andreas, du hattest einen Namen schon in den Ring geworfen, der heute seinen 50. Geburtstag feiert. Boris Becker, nämlich der Rote Baron, macht ein rundes Jubiläum voll. Boris Becker, zum Geburtstag gratulieren wir natürlich herzlich einer absoluten Tennislegende.
Absolute Tennislegende, absolut, ja. Ich bin zum Tennis gekommen, ich habe 85 dann auch vorm Fernseher gesessen, als Boris Becker zum ersten Mal Wimbledon gewonnen hat. Wir haben auf der ARD diese Woche die große Doku zu seinem Geburtstag erlebt, seine Lebensdoku, die, glaube ich, sehr gelungen war. Und der 17-jährigste Leimner aller Zeiten wird heute 50 Jahre alt. Herzlichen Glückwunsch.
Ganz genau. Und er war nie unser Boris, er war immer bei sich selbst. Das hat er in der Doku auch nochmal gesagt als Schlusswort. Und ja, diese Vereinnahmung von Sportlern für ein Land, für jedermann, das ist natürlich auch so eine zweischneidige Sache. Er hat es immer mitgespielt, musste er ja auch. Aber ich find's gut, dass er es irgendwann nochmal gesagt hat und gerade gerückt hat.
Ja, es ist diese Vereinnahmung von Sportlern zum Beispiel ist ja seit jeher in jedem Land, glaube ich, bekannt. Und er hat jetzt dann nochmal gesagt, okay, ich bin nicht euer Boris, ich habe immer für mich gespielt, beziehungsweise ich habe immer versucht, mein Leben zu meistern, mein Leben zu leben und ich bin nur für mich da. Ist auf jeden Fall ein Statement, was man zum 50. Geburtstag machen kann, wenn die erste Lebenshälfte vorbei ist.
Also wir drücken ihm die Daumen für die zweite Lebenshälfte. Noch viel Erfolg. Wir werden ihn ja im Tennis zum Glück erhalten. Oder er bleibt uns erhalten im Tennis als Head of Tennis des Deutschen Tennisbundes und natürlich auch als Experte bei Eurosport. Da werden wir ihn auch dann weiter erleben. Ist dann quasi auch Kollege von uns.
Ja, quasi Kollege von uns. Er ist bei Eurosport der Experte. Und Eurosport hat ja dann die nächsten Jahre auch noch 3 der 4 Grand Slam Turniere. Also da werden wir ihn sehr häufig bei Grand Slams noch erleben.
Und sicherlich auch hier noch zitieren in der Sportshow auf meinsportradio.de oder auch bei Chip and Charge, unserem Tennismagazin. Das gibt's dann auch zu Beginn der neuen Woche wieder mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Andreas, vielen Dank.
Gerne.
Der November ist haarig. Der November trägt Schnurrbart. Der November auf meinsportradio.de wird zum Movember. Jedes Jahr lassen sich Männer im November einen Schnurrbart wachsen und sammeln Spenden gegen Krebs. In diesem Jahr sind wir erstmals mit dabei und spenden für jeden Podcast-Download im November einen Cent an die Movember Foundation. Mach mit! Lass dir einen Schnurrbart stehen und höre so viele Podcasts, wie du kannst. Der Movember auf meinsportradio.de. Weitere Infos findest du auf meinsportradio.de/Movember.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.